Darum soll es jetzt gehen. Ich habe ja Physik studiert und deswegen war diese Frage immer sehr groß bei mir. Und deswegen machte ich mich auf zu dieser Expedition. Aber ich fange mal ganz von vorne an. Wie kam es dazu? Wie schon gesagt, ich bin aufgewachsen ganz unten auf diesem Planeten in einem winzigen Städtchen namens Swakopmund. Das ist ein nicht uninteressantes Städtchen, wo ich dann vor einigen Jahrzehnten meine erste freundliche Aufwartung gemacht habe. Und diese Stadt liegt am Rande der ältesten Wüste der Welt, der Namib, und an der Küste des Atlantik. Und es ist tatsächlich ein eigenartiges Städtchen, ganz klein. Und wenn man auf der Hauptstraße steht und guckt in eine Richtung, dann sieht man den Atlantik. Und dann dreht man sich um und dann sieht man in die Wüste. Die Stadt sieht so aus. Man sieht also nicht allzu viel zu sehen. Und wenn wir am Wochenende mit den Eltern spazieren gingen, meine Schwester und ich, dann gingen wir nicht in den Park, den gab es nicht, sondern wir gingen an den Strand. Das sah dann aber auch ganz schön eindrucksvoll aus. Oder wir packten Kaffee und Kuchen ein und fuhren dann tief in die Wüste, irgendwie da bis zum Horizont und suchten dann einen Baum, der so ein bisschen Schatten spendete, wo man sich dann drunter setzen konnte, und da packten wir dann Kaffee und Kuchen aus, verspeisten das und fuhren fröhlich wieder nach Hause. Oder wir fanden einen anderen Platz, wo auch ein bisschen Schatten waren. Und Sie können sehen, dass das doch ziemlich starke Eindrücke waren, die ich als Teenager schon hatte. Und der stärkste Eindruck war immer der namibianische Nachthimmel. Und wenn wir hier dunkeln machen würden, würden Sie es noch stärker sehen, aber das ist egal. Dieser Nachthimmel ist was völlig anderes als das, was man hier sieht. Nicht? Also dieser ganze Himmel ist übersät mit kristallklar funkelnden Sternen. Die Milchstraße kann man deutlich sehen. Und wenn man mit einem Fernstecher auf einen dieser Sterne guckt, dann merkt man plötzlich, das sind ja viele. Das werden ja immer mehr. Das ist so eine dreidimensionale kristallene Tiefe. Das ist ein gewaltiger Anblick. Und das ist wohl einer der Gründe, warum ich schon als Teenager diese Grundfrage des Lebens hatte. Ich muss mal sehen, jetzt geht's weiter. Sehr gut. Die Grundfrage des Lebens, wozu das Ganze? Und wozu bin ich da? Was mache ich hier eigentlich? Und ich wusste instinktiv damals, noch nicht so explizit, ne? Je nachdem, wie ich mich dieser Frage stelle, würde mein Leben sich unterschiedlich entfalten. Und ich stelle das mal dar, typisch Physiker, anhand eines Koordinatenkreuzes. Auf der horizontalen Achse habe ich mal die Lebenszeit aufgetragen und auf der vertikalen Achse, was ich als Lebensqualität bezeichnen möchte. So, und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Ich könnte sagen, diese Frage des Lebens, die hat keine Antwort. Das ist eine Hypothese, ich weiß es ja nicht, aber ich würde unter dieser Hypothese antreten. Und dann würde mein Leben getrieben werden von den typischen großen Antriebskräften des Lebens, nämlich Fortpflanzungstrieb, dann Existenzerhaltung dessen, was man fortgepflanzt hat, und Freude am Leben, das wäre es. Und ich wüsste, trotzdem blieb diese Sinnfrage tief in mir. Ich würde eigentlich ein Leben im Widerspruch leben. Und deswegen ist das so ein bisschen niedriger angesiedelt auf dieser Achse der Lebensqualität. Und die andere Möglichkeit wäre, ich würde unter der Hypothese, nach wie vor eine Hypothese, antreten, es gibt die Antwort. Und dann wäre mein Leben natürlich auch getrieben von diesen großen Kräften, Fortpflanzung, Existenzerhaltung, Freude am Leben. Und es käme noch ein abenteuerliches Element dazu, nämlich die explizite Suche nach dem Sinn des Lebens. Also quasi so eine Expedition zum Ursprung. Und das war für mich interessanter, ne? Das war höher angesiedelt auf dieser Achse der Lebensqualität. Und deswegen brach ich auf zu dieser Expedition. Und der erste Schritt war ganz naheliegend. Ich schiffte mich ein. Damals konnte man noch nicht fliegen. Das war viel zu kompliziert, sondern man fuhr mit so einem Riesendampfer und begab mich nach Göttingen zum Studium der Physik. Hier sieht man den Marktplatz von Göttingen. In der Hoffnung, dass die Physik mir alles erklären würde. Dass da also nichts Rätselhaftes mehr übrig bliebe. Und ich fing dann fröhlich an zu studieren und sehr schnell wurde ich bitterlich enttäuscht, ne? Ich stellte fest, die Naturwissenschaft erklärt nichts, sie beschreibt nur. Nicht? Die Phänomene bleiben nach wie vor rätselhaft. Sie entdeckt eigentlich nur Gesetze, dass das so funktioniert. Aber was dahinter steckt, weiß sie nicht. Und genau genommen nimmt sie diese rätselhaften Phänomene der Natur und führt die zurück auf ebenso rätselhafte Gedanken. Das sind die sogenannten physikalischen Modelle. Und das ist keine Erklärung, sondern das ist alles rätselhaft geblieben. Nur die Gesetze können wir protokollieren, die können wir anwenden. Da können wir also da so ein Laptop mitbauen, so ein Mikrofon und so weiter, das geht. Aber warum dieses Mikrofon wirklich funktioniert, das weiß kein Physiker. Ne? Ja, ich möchte Ihnen das mal vorführen, und zwar anhand eines Experimentes. Jetzt müsste das weitergehen, da geht es. Ich werde jetzt hier ein Experiment machen, ein physikalisches Experiment. Aber keine Angst, es knallt nicht und es stinkt nicht. Und denken Sie nicht, dieses Experiment ist trivial. Und zwar werde ich jetzt diesen Stift zwischen Daumen und Zeigefinger nehmen und in den nächsten Sekunden werde ich Daumen und Zeigefinger auseinanderspreizen und dann wollen wir mal sehen, was passiert. Ich bin immer wieder verblüfft, es funktioniert jedes Mal. Ne? Der fällt senkrecht runter. Aber wie ich schon sagte, es ist nicht trivial. Denn stellen Sie sich vor, man würde dieses Experiment in meinem Heimatort in Zwakopmund wiederholen oder sagen wir mal in Kapstadt. Und wir hätten die Möglichkeit, ein Loch durch die Erde zu bohren bis dahin und könnten gucken, was da passiert. Da würden wir feststellen, der Stift würde nicht von oben nach unten fallen, sondern der käme uns von unten nach oben entgegen. Was ist denn da los? Das ist ein Rätsel. Und jetzt will ich Ihnen mal sagen, was die Naturwissenschaft dazu sagt. Und zunächst mal werde ich allerdings etwas sagen, was die Naturwissenschaft nicht sagt, was aber naheliegend ist. Man führt dieses Rätsel der Natur, der Stift fällt immer in Richtung Erdmittelpunkt, zurück auf das gedankliche Konstrukt, den Gedanken, der Stift hat ein Bewusstsein, der weiß, wo der Erdmittelpunkt ist. Ist doch an und für sich klar, oder? Na gut, also das würde die Physik nicht sagen, sondern jedes Kind weiß, das geht ganz anders. Die Erde bildet ein Kraftfeld um sich herum, die Gravitation, und da fällt der Stift drin, so wie er fällt. Aber niemand weiß, wie die Erde das macht, ein Kraftfeld zu bilden. Und woher weiß der Stift, an welchem Ort dieses Kraftfeldes er ist? Nicht hier in Moers oder in Kapstadt, hat er vielleicht doch ein Bewusstsein. Das weiß kein Mensch. Und mittlerweile weiß man seit Einstein, dass das alles nicht stimmt, das geht ganz anders. Die Erde erzeugt kein Kraftfeld, sondern die krümmt das, die Geometrie um sich herum, sodass in dieser gekrümmten Geometrie der Stift so fällt, wie er fällt. Bisschen anschaulicher, die Sonne krümmt auch den Raum um sich herum, sodass in diesem gekrümmten Raum die Planeten gekrümmte Bahnen, also Kreise und Ellipse, vollführen. Ne? Ja, aber wie kann die Sonne den Raum krümmen? Was ist überhaupt ein gekrümmter Raum? Und wie weiß die Erde, dass sie jetzt in einem gekrümmten Raum ist und gekrümmte Bahnen verfolgen muss? Hat sie vielleicht doch ein Bewusstsein, nicht? Sonst würde sie ja geradlinig an der Sonne vorbeischießen und wir würden für nimmer Wiedersehen in der Schwärze des Weltalls verschwinden. Nicht? Sie sehen, das ist nicht die Erklärung, die ich suche. Das ist Erklärung in Anführungsstrichen. Und als ich das begriff, wusste ich, die Physik eignet sich nicht als Vehikel auf meiner Reise. Kann ich vergessen. Ich liebe die Physik, aber dieses Rätsel löst sie nicht. Und ich habe mir dann auch überlegt, woher das eigentlich kommt. Und jetzt mal ein ganz klein bisschen Theorie. Stellen Sie sich vor, auf diesem horizontalen Balken, da ist das Dasein mit seinen rätselhaften Phänomenen. Was weiß ich, da gibt es Sterne, die flackern und da gibt es, da hören wir Geräusche und so weiter. All diese Phänomene emittieren Signale und viele der Signale gehen an unseren Sinnesorganen vorbei. Nicht? Wir sitzen hier zum Beispiel in einem Feld, in einem elektromagnetischen Feld. Da gibt es Radiowellen, da gibt es Fernsehwellen und so weiter. Wir merken nichts davon. Ne? Aber vieles merken wir auch. Die Augen können das aufnehmen, die Ohren können das aufnehmen. Die verarbeiten das und diese Signale, die dann verarbeitet werden, werden tief in das Gehirn hineingeführt und schließlich nimmt das Bewusstsein das wahr. Kein Mensch weiß, wie das klappt, aber es klappt. Und jetzt kommt es. Nachdem wir Dinge wahrgenommen haben, denken wir drüber nach. Dann kommt der Verstand. Und der ordnet die Phänomene. Der sieht zum Beispiel, also nicht nur der Stift fällt senkrecht runter, sondern auch eine Tasse, wenn ich die fallen lasse, die geht dann auch kaputt und so weiter. Aber es ist alles das Gleiche. Das heißt, man kann das verknüpfen mit diesen Gesetzen. Nicht? Gravitationsgesetz oder gekrümmter Raum. Das macht der Verstand. Und jetzt kommt es. Der Verstand kommt immer hinterher. Erst die Wahrnehmung, dann das Denken. Und da war mir klar, der Verstand sitzt in der zweiten Reihe. Der kann das auch nicht rausfinden. Nicht? Der ist viel zu weit weg von den Phänomenen. Während das Bewusstsein ist ganz nah an den Phänomenen. Das könnte das vielleicht rausfinden, was dahinter steckt. Aha, und jetzt können Sie sich vorstellen, was dann passierte. Nicht diese in Göttingen, das war zwar ein verschlafenes Studentenstädtchen, aber schon früh am Nachmittag konnte man in der einen oder anderen Teestube diese süßlichen Schwaden eines gewissen indischen Hanfes riechen, dessen Name ich jetzt nicht nennen werde. Und ich bemächtigte mich dieses Hanfes und während meine Freunde da Partys feierten mit, schloss ich mich in meiner Studentenbude ein und experimentierte. Und das Ergebnis war erstaunlich. Also unter der Wirkung von diesem Zeug halluziniert man nicht, sondern man sieht die Dinge eigentlich wie unter einem Brennglas, viel, viel deutlicher. So wie sie sind, aber viel deutlicher. Deswegen auch diese dreieckige Gestalt jetzt für das Bewusstsein, als ob man unter einem Brennglas dahin guckt. Zum Beispiel der Anblick einer Blume, da sagt man, das habe ich ja noch nie so gesehen, das ist ja toll. Und da sitzt man da eine halbe Stunde davor und staunt, nicht? Oder die Musik. Man kann die einzelnen Instrumente wunderbar verfolgen. Auch bei der Bachschen Kontrapunktik zum Beispiel. Oder der Humor eines Witzes konnte uns so packen, dass wir nicht aufhören konnten zu lachen. Wir mussten uns ohrfeigen, damit wir endlich aufhörten. Ne? Das war also schon irre. Das war also ganz amüsant. Aber die Rätselhaftigkeit wurde noch akzentuiert. Das wurde noch rätselhafter. Und jetzt kommt was Schlimmes. Und deswegen würde ich immer sagen, diese Sache nicht legalisieren. Keine dieser Drogen legalisieren. Warum nicht? Diese Empfindlichkeit, die man bekam, wo man ganz genau hingucken konnte, alles wie unter einem Vergrößerungsglas, das konnte man auf sich selbst auch richten. Und Sie wissen ja, jeder von uns hat Fehler. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie sehen Ihre Fehler unter einem Vergrößerungsglas, unter einem Mikroskop. Da kriegen Sie eine Krise. Und wir, meine Freunde, denen ging es genauso, versuchten dann in dem Trip so diese Stellschrauben der Psyche und an den Schrauben wollten wir rumdrehen, um das irgendwie zu verbessern, unser eigenes Wesen zu verbessern. Und dann kamen wir raus aus dem Trip und stellten fest, oh, das war eine Verschlimmbesserung. Schnell wieder rein, nochmal versuchen, ob da was zu retten ist. Und das wurde immer schlimmer und schlimmer und schließlich waren wir in einem psychischen Labyrinth, wir kamen nicht mehr raus. Und einige meiner Freunde wurden an den Rand der Gesellschaft gespült und ich glaube, einige haben auch ihr Leben dabei verloren. Und die Frage ist, wie kam ich da wieder raus? Und das war nun ganz erstaunlich. Und zwar, hier ist wieder dieses Bild von dem schönen Marktplatz in Göttingen. Und eines Nachmittags saß ich hinter so einem dieser Fachwerkfassaden in so einem Haus dort und kniete vor dem gütig lächelnden Bild eines Inders, Maharishi Mahesh Yogi. Vielleicht kennt der eine oder andere den, der hatte die transzendentale Meditation nach Deutschland gebracht. Das war schon lange her, also viele kennen das vielleicht nicht mehr. Aber jetzt kam es. In dem Moment, wo ich initiiert wurde in diese Meditation, wusste ich sofort, das ist der gleiche Zustand wie unter der Wirkung dieser Pflanze. Und da war mir klar, jetzt brauche ich diese Pflanze nicht mehr, die war viel zu teuer. Und ich konnte auch den Trip immer selber wieder abbrechen. Nicht unter der Wirkung der Droge ging das 8 Stunden, 10 Stunden, 12 Stunden. Sie wurden vorangepeitscht, sie konnten da gar nicht raus. Jetzt kann ich jederzeit raus. Ja, und dann fing ich an zu meditieren. Und ich werde jetzt aus Zeitgründen das nicht weiter erläutern. Der gute Mann hatte ein Buch dabei, wo er diese alten indischen Methoden in eine moderne Sprache übersetzt hatte. Das war sozusagen der theoretische Unterbau. Das war für mich als Physiker hochinteressant, da habe ich eine Theorie. Und das ist die Theorie, die übrigens allen Meditationsmethoden zugrunde liegt. Aber ich werde aus Zeitgründen das jetzt nicht erläutern. Jedenfalls, ich meditierte und das Ergebnis war genau wie vorher. Nicht? diese innere Sensibilisierung ging weiter. Die Rätselhaftigkeit wurde noch größer und das Leben in dem psychischen Labyrinth blieb. Und insofern hatte ich dann schon ein Problem. Nebenher musste ich auch noch studieren. Und ich habe mir also das Schwerste ausgesucht. Ich wollte theoretische Physik studieren. Und das ist fast nur Mathematik. Tja, und dann habe ich es tatsächlich geschafft, nicht? Das Physikdiplom. Hier sehen Sie das Mathematikinstitut in Göttingen. Nicht? Sie sehen, grau und scheußlich. Ne? Und hinter diesen Fenstern, da saß ich und wurde gegrillt. Nicht? Aber ich habe es tatsächlich mit einer sehr guten Note geschafft, sodass ich ein Stipendium bekam nach Kalifornien, nach San Diego. San Diego ist eine der schönsten Städte der Welt, an der mexikanischen Grenze. Fantastisches Wetter, wunderschöne Leute. Übrigens, da habe ich zum ersten Mal gehört, have a nice day, schönen Tag. Das gab es damals in Deutschland überhaupt nicht. Das gab es da. Wenn man im Laden irgendwas kaufte und dann wurde einem das eingepackt, man braucht das gar nicht einpacken, und da wurde man verabschiedet mit den Aussagen, have a nice day. Da dachte ich, das gibt's doch gar nicht. Ne? Überall Musik und so weiter, also herrlich. Ja, und da studierte ich und in so einem Postgraduate-Studium und meditierte auch weiter. Und dann kam der Moment, wo ich gesagt habe, jetzt reicht's. Ich musste ja da als Student sehr viel arbeiten. Also die Amerikaner, die sind, glaube ich, ein bisschen fleißiger als die Deutschen. Also ich war 15 Stunden, 16 Stunden am Tag da einmal zu Gange und dann habe ich gesagt, das geht gar nicht. Also entweder ich finde den Sinn des Lebens oder ich werde Taxifahrer oder irgendeinen anderen ehrwürdigen Beruf, wo ich mich aber nicht so anstrengen muss und lebe nur noch den Sinnesfreuden. Aber das tue ich mir ja nicht mehr an und ich gab dann mein Stipendium zurück und wurde ein sogenannter Dropout. Ja, das Ergebnis war natürlich heftig. Ich hatte keine finanziellen Mittel mehr. Das würde ich heute nicht mehr machen. Aber damals war man ja schon ziemlich mutig. Und ich habe dann versucht, Geld zu verdienen, indem ich Staubsauger verkaufen wollte. Ich habe keinen einzigen Staubsauger verkauft. Dann habe ich gedacht, naja, ich bin mehr so der intellektuelle Typ. Ich versuche es mal mit Enzyklopädien. Nicht? Die gibt es heute nicht mehr. Heute hat man Wikipedia. Aber ich habe keine einzige Enzyklopädie verkaufen können. Ne? Und schließlich wurde ich Sales Manager einer deutschen Zeitung. Also ich war zuständig für den Verkauf der Annoncen, die diese Zeitung tragen sollte. Und zwar war das ein Sohn eines Bildredakteurs. Der hatte sich sehr bereichert am Handel mit Edelsteinen in Indien. War so reich, dass er eine Weltreise machte und er hatte sein Schäfchen im Trocknen, kam nach San Diego und sagte, das ist eine tolle Stadt, hier bleibe ich. Und dann entdeckte er, da gab es eine deutsche Kolonie, deutsche Bevölkerung, hat er gesagt, die brauchen eine Zeitung. Und da kam ich dann hin und sollte diese Annoncen dafür verkaufen. Ja, ein bisschen später ging die Zeitung pleite, ne? Aber das war nicht meine Schuld, ich bitte Sie. Nee, vor allen Dingen, er hat es nicht richtig begriffen. Die Deutschen, die da waren, die waren ja in San Diego und nicht in Deutschland, weil sie in Amerika sein wollten. Die brauchten nicht unbedingt eine deutsche Zeitung, das hat er nicht begriffen. Ne? Naja, also für mich war das aber heftig. Nicht? Ich hatte keine Mittel mehr. Und dann gab es noch eine Beziehungskrise. Und zwar hatte ich eine Frau kennengelernt, eine Studentin, die war gerade so vor einem Jahr aus Bulgarien geflohen. Damals war Bulgarien noch kommunistisch. Unter abenteuerlichsten Umständen mit ihrem Sohn. Ich habe das in dem Buch beschrieben, mit gleichnamigem Buch, also Expedition zum Ursprung. Ein Physiker sucht sie, das war unglaublich, wie die das geschafft hat. Und die kamen dann an die Universität und da herrschte gerade diese linke Strömung. Nicht? Da gab es ja diese Studentenrevolte und Studentenbewegung. Und einer der anführenden Köpfe davon war Professor Marcuse. Der war ein linker Professor. Und der freute sich, dass die kam. Aber die freute sich gar nicht. Die sagte, Menschenskinder, ihr Amerikaner, spinnt. Ich bin ja gerade diesem menschenverachteten System entflohen. Und jetzt soll ich das hier also euch beibringen? Kommt nicht in Frage, raus. Und dann haben wir uns kennengelernt, nicht? Zwei Dropouts. Aber das dauerte nicht lange, da hatten wir eine Beziehungskrise. Und jetzt wurde das mir zu viel. ich brach zusammen. Und zwar auf dem Strand von Coronado Island, eine wunderschöne Halbinsel. Nicht, hier sehen Sie ein Bild von San Diego, rechts ist die City und dann geht es über diese riesige geschwungene Brücke dann auf diese Insel. Und ich weiß nicht, ob Sie vielleicht den Film noch kennen von Tom Cruise, Top Gun. Der ist mit seinem Motorrad genau da vorne auf diesem Strand hin und her gedöst. Nicht? Und da lief ich eben auch lang. Aber nicht so fröhlich wie er, sondern es drückte schwer. Ne? Ich hatte den Sinn des Lebens nicht gefunden. Ich wurde ein Dropout, ich hatte kein Geld mehr, eine Beziehungskrise. Und dann fiel ich auf diesen Strand und blieb liegen. Ich war körperlich, seelisch, psychisch erledigt. Und plötzlich kam mir so ein amerikanischer Jogger, so ein braun gebrannter Jogger entgegen, lief auf mich zu und sagte, a wonderful good morning to you, einen wunderschönen guten Morgen, und weg war er. Und für mich war das wie eine Bluttransfusion. Irgendwie hatte ich das Gefühl, jetzt geht's los. Und ich stand auf und ich wusste instinktiv, jetzt würde ich finden. Aber wie, konnte ich mir zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht vorstellen. Und das ging so. Diese liebe Bulgarin, in ihrer Not hatte sie gehört von einem Counselor. Von einem Counselor, die gab es damals wie Sand am Meer. Das waren so zum Teil selbsternannte Psychotherapeuten oder vielleicht Eheberater oder irgend sowas dazwischen. Halb Amerika lag damals bei denen auf den Couches und beichteten ihre Sünden. Und zu so einem hat sie mich dann geschleppt in ihrer Not, ne? Und der entpuppte sich aber als Pastor. Das wusste ich nicht, erst als ich dann da war. Und als ich das hörte, dann sagte ich, das werde ich nie vergessen, oh, Sie als Mann Gottes, was würden Sie denn sagen, ist der wichtigste Satz in der Bibel? Ich dachte, das war also eine clevere Einleitung unseres Gesprächs. Dann sagte der doch, jeder Satz. Griff sich eine zerlesene Bibel, klappte die auf und las mir vor. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, hier ein diplomierter Physiker, da seines Zeichens früher Zimmermann bei der US Navy, und wir haben uns 20 Minuten vielleicht kennengelernt, dann las der mir aus der Bibel vor. Und zwar ununterbrochen, der hörte gar nicht auf. Und was der da sagte, das habe ich noch nie vorher gehört. Ich bin evangelisch getauft und konfirmiert, ich bin ab und zu mit meinen Eltern in die Kirche gegangen, aber das wusste ich noch nicht, und das waren wie Hammerschläge, diese Worte. Zum Beispiel, wen der dürste, der komme zu mir und trinke. Ich wusste genau, was mit diesem Durst gemeint war, meine Sinnsuche. Und da war ich perplex. Oder ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ja, ich wusste doch, ich wandelte in der Finsternis. Und wie? Oder wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Keine Ahnung, was mit ewigem Leben gemeint ist, aber ich hatte das Gefühl, das könnte die Antwort sein vielleicht. Und er las und las und las, und ich dachte, wenn er jetzt hier so weiterliest, dann fange ich an zu heulen. Aber das darf mir nur ja nicht passieren, denn neben mir saß ja noch die Bulgarin. Und schließlich hörte er aber rechtzeitig auf, klappte das Buch zu, guckte mich mit seinen, der hatte so ganz hellblaue Augen, mit seinen hellblauen Augen guckte er mich an und sagt, Albrecht, du bist ein Sinnsuchender, du kannst heute finden. Willst du? Da sage ich, ja. Und dann kam das zweite Unerwartete, dann sagte er doch tatsächlich, dann bete mir nach, Satz für Satz. Ja, gebetet hatte ich schon seit ewigen Zeiten nicht mehr. Nicht? Also was geschah mir? Aber ich habe gesagt, okay. Und das Gebet war sinngemäß etwa Folgendes. Jesus Christus, ich bekenne, dass ich ein Sünder bin, dass ich Falsches gemacht habe. Ja, das konnte ich tatsächlich sagen, denn neben mir saß das Ergebnis von solchen Taten. Ja, und vergib mir meine Schuld. Ich war völlig unvorbereitet, aber das habe ich gebetet. Er betete mir das vor, ich betete das nach. Danke, dass das jetzt geschehen ist, sagte er. Dann habe ich gebetet, danke, dass es jetzt geschehen ist. Und komm nun in mein Leben und führe mich von nun an. Komm nun in mein Leben und führe mich von nun an. Amen. Ja, das war's. Dann sind wir abgefahren, ohne das eigentliche Thema. Der sollte uns ja helfen in unserer Beziehungskiste, aber das haben wir gar nicht mehr angesprochen. Ich bin nach Hause gefahren, ich saß im Auto und dachte, was ist denn jetzt passiert? Was war das denn? Aber jetzt kommt es. Ich wusste zum ersten Mal in meiner Suche, das war gut. Das war nicht dieses Labyrinth, dieses psychische, dieses faszinierend, aber gleichzeitig horrifizierend. Das war es nicht mehr, sondern es war gut. Später habe ich begriffen, das war das erste Mal, dass ich dem Schöpfer begegnet war und der ist gut. Aber das wusste ich hier noch überhaupt nicht. Ich wusste jedenfalls, das war gut. Und der Mann hatte mir noch eine Riesenhilfe gemacht. Der hat nämlich, bevor wir abfuhren, hatte diese zerfledderte Bibel mir gezeigt und gesagt, das musst du essen. Ich habe mich gefreut, dass ich so ein Bild im Internet gefunden habe. Das musst du essen. Und ich habe mir dann überlegt, eigentlich hat der Mann recht. Ich habe ja während meines Studiums Bücher durchackern müssen, die ich zunächst überhaupt nicht verstanden habe. Wenn Sie nicht vom Fach sind, nehmen Sie sich mal ein Buch der reinen Mathematik oder der theoretischen Physik. Da sagen Sie, das sind alles Hieroglyphen, das begreife ich nie, habe ich auch gedacht. Aber ich musste ja dranbleiben. Und nach 6 Monaten habe ich es dann so allmählich begriffen. Nach 9 Monaten, heute kann ich das lesen. Und da dachte ich, das mache ich auch mal mit der Bibel. Ich probiere das einfach mal, nicht? Wenigstens einmal in meinem Leben, das Ding zu lesen. Und das würde ich übrigens jedem anraten. Wer das noch nicht gemacht hat, Neues Testament wenigstens 5-mal durchlesen, hintereinander weg. Ich war total fix und alle. Also ich wusste das ja gar nicht, was da drin steht. Also das war hervorragend, dieser Hinweis. Und in der Zwischenzeit hatte ich dann auch tatsächlich einen Job gefunden, einen vernünftigen. Ne? So sah ich da nicht aus, aber das ist das Bild, was ich gefunden habe von einem Lehrer. Nicht? Ich wurde dann Deutschlehrer an einer Sprachschule und nach 6 Wochen war ich Direktor von dieser Schule. Ne? Das hat dann richtig gepasst. Ist in Amerika möglich. Und jetzt hatte ich die Möglichkeit, vormittags kam ich zur Arbeit und nachmittags habe ich den Job meiner Sekretärin überlassen. So hatte ich die Hälfte des Tages frei oder umgekehrt. Jedenfalls hatte ich jetzt wirklich Zeit. Ich habe mir eine Bibel gekauft, die erste auf Englisch, und dann habe ich gelesen und gelesen und gelesen. Und ich hatte das Glück, obwohl es ja das Leben gar nicht so einfach war, nicht? Ich war ja noch immer noch am Suchen, also die Erkenntnis war noch nicht da. Ich hatte zwar dieses Gebet mal gebetet und las die Bibel, aber ich wusste noch nicht, was los war. Aber ich war in einer wunderschönen Umgebung. Und zwar ist hier so ein Bild, das ist La Jolla, das ist Spanisch und heißt Das Juwel. Das ist ein Vorort von San Diego und ist wirklich wunderschön. Und Sie sehen diesen Pfeil, der da auf die Küste zeigt, auf die Felsen, das ist so ein kleines überdachtes Ding, wenn Sie genauer hingucken, da habe ich gesessen und ließ mir die kalifornische Sonne auf das Hirn brennen und spürte die Luft vom Pazifik. Und las und las und las. Und mein Apartment war, wenn Sie nach rechts das verlängern, vielleicht 2 Minuten oberhalb in einer wunderschönen Gegend. Das war wirklich klasse. Das hat mir auch psychisch Kraft gegeben. Ja, da las ich also. Und jetzt hatte ich aber ein Problem. Es bedurfte noch 2 Durchbrüche, um überhaupt zu begreifen, was los ist. Hier ist ein anderes Bild von der nördlichen Seite, eben haben wir es von Süden gesehen, das ist jetzt von der nördlichen Seite, da habe ich also gesessen. Und dieser Durchbruch, der betraf 2 Dinge. Der erste Durchbruch, das richtige Lesen. Ich habe diesen Schmöker ja gehabt und dann habe ich folgendermaßen gelesen. Ich habe die Texte gelesen, dann habe ich die belegt mit meiner Interpretation aus meiner spirituellen Sicht und habe dann diese Interpretation als das angenommen, was da steht. Zum Beispiel, als Extrembeispiel, die Kreuzigung war für mich eine Allegorie auf den Meditationsprozess. In der Meditation entsinkt man ja allmählich seiner Körperlichkeit. Nicht die Körperlichkeit, das kommt immer mehr zur Ruhe. Und schließlich, wenn alles gut geht, hat man dieses Erleuchtungserlebnis. Das war für mich dann die Auferstehung. So habe ich das interpretiert. Es gibt noch ein paar andere schlimme Beispiele, die will ich jetzt nicht vertiefen. Ja, das war mein Problem. Und dann kam Folgendes. Ich habe ja in dieser Schule die interessantesten Typen gehabt, mit denen ich mich unterhalten habe. Das sind auch so Geschichten, die ich da erzählt habe in meinem Buch. Aber da will ich nicht drauf eingehen, sondern es gab eines Nachmittags zwei entscheidende Gespräche hintereinander. Das erste Gespräch mit einem meiner Spanischlehrer, Juan aus Chile, werde ich nie vergessen. Und wir unterhielten uns, ich weiß nicht wieso, über die Gedichte eines persischen Dichters, Khalil Gibran. Vielleicht kennt der eine oder andere den. Und Juan sagte, das ist ein uralter Schmöker, nicht? Der lebte, was weiß ich, im 5., 6. Jahrhundert. Das muss man interpretieren im Rahmen der damaligen Zeit. Und ich habe gesagt, nee. Wenn du wirklich wissen willst, was der eigentlich meint, musst du das direkt, so wie es da steht, auf dich wirken lassen. Und dann haben wir uns gezankt. Nicht? Er hat gesagt, musst du interpretieren. Ich habe gesagt, nee, musst du auf dich wirken lassen. Bisschen später kam Carol Fisk, eine Deutschstudentin. Ich habe noch nebenher Deutsch unterrichtet, war der einzige Deutschlehrer da. Und die war erstaunlicherweise ein Mitglied einer Baptistengemeinde, das wusste ich gar nicht. Aber sie wusste, dass ich die Bibel las und sie wusste, dass ich die falsch las. Und hat mir dann gesagt, Albrecht, du hast keine Ahnung, du liest die falsch. Und das hat mich geärgert. Ich habe dann gesagt, Menschenskinder, alter Schmöker, das muss man im Kontext der damaligen Zeit sehen, das muss man aus der spirituellen Sicht sehen, meiner esoterischen Bemühung, aus der spirituellen Sicht. Und sie sagt, nee, das musst du direkt auf dich wirken lassen, so wie es da steht. Und da haben wir uns gekabbelt und dann ist sie tieftraurig abgereist und ich bin dann abends auch nach Hause gefahren und ließ diese beiden Gespräche jetzt Revue passieren. Und da passierte es. Eine Todsünde für einen Physiker oder Mathematiker. Ich erkannte einen Widerspruch. Nicht? Dem einen hatte ich gesagt, das musst du direkt auf dich wirken lassen. Und der anderen habe ich gesagt, musst du doch interpretieren. Nur gut, das waren zwei unterschiedliche Genres. Ne? Das eine Gedichte, das andere die Bibel. Aber trotzdem, ich merkte, hier stimmt was mit mir nicht. Und da platzte in meinem Kopf quasi so ein logischer Knoten. Und ich fuhr nach Hause. Und ich klappte die Bibel auf und da stand, wer glaubt, hat ewiges Leben. Jetzt. Und ich wusste nicht, was ewiges Leben bedeutet, aber ich wusste, da ist was zu haben. Das erkannte ich plötzlich und ich war praktisch von meiner Interpretation der Texte zu den eigentlichen Aussagen vorgestoßen. Nicht? Das bedurfte es erst, den ganzen Prozess. Ne? Und dann habe ich gesehen, das gibt's ja gar nicht, da ist was zu haben. Das scheint zu stimmen. Ja, das will ich ausprobieren. Und dann habe ich gesagt, was ist denn die Bedingung dafür, dass man das haben kann, was immer dieses ewige Leben ist? Und da stand, wer glaubt. Da habe ich gesagt, na, das ist zu wenig. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt mal genauer nachgucke, da gibt es eine super Anweisung für eine Meditationsmethode. Ne? Oder vielleicht muss man fasten oder so. Und dann habe ich meine erste systematische Analyse des Neuen Testaments gemacht und wollte herausfinden, was ist die Conditio dafür, dass man dieses ewige Leben hat. Und dann stellte ich fest, da steht nur Glauben. Da habe ich gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Aber das habe ich dann begriffen, okay, Glauben. Und jetzt werden Sie das wahrscheinlich gar nicht für möglich halten, aber ich hatte jetzt ein Problem. Was heißt Glauben? Wusste ich nicht. Was ist der richtige Glauben, der den Zugang ermöglicht? Und Sie glauben es nicht, ich bin wochenlang rumgelaufen in dieser herrlichen Landschaft und habe mir den Kopf zermartert, was das ist, was dieser Glauben ist, der dann diesen Zugang ermöglicht. Und schließlich kam es, an einem Nachmittag, das werde ich auch nie vergessen, plötzlich merkte ich, dass ich hier so rumlief und mir den Kopf zermarterte, das ist der Glaube. Und mit einem Blitz merkte ich, Glaube ist nicht ein blindes für Wahrheiten, sondern ein sich einlassen auf die Person Jesu. Und das tat ich ja, sonst würde ich da nicht so wie so ein Blöder rumlaufen und mir überlegen, was ist denn da dieser Glaube, nicht? Und in dem Moment, wo ich merkte, das ist der richtige Glaube, da setzte etwas ein, was ich nicht für möglich gehalten hätte, nämlich die Wirkung des Glaubens. Zum ersten Mal in meinem Leben setzte eine tiefe innere Erkenntnis ein, die da hieß, jetzt hast du's. Was ich hatte, wusste ich immer noch nicht. Ewiges Leben wusste ich immer noch nicht. Aber ich wusste mit absoluter innerer Evidenz, jetzt hat's geschnackelt, jetzt habe ich das. Und ich merkte in einem Moment, der Glaube ist Zugang zum Erkennen, nicht der Endzustand. Ich hatte immer Angst vor dem Christsein. Ich hatte ja das Christsein in meiner ganzen Suche nie auf dem Radar, weil ich dachte, da musst du etwas für wahr halten, was man nicht beweisen kann, und für einen Physiker war das unmöglich. Aber jetzt merkte ich, der Glaube ist nur der Zugang und das Erkennen ist das Entscheidende. Und mir fiel blitzartig das Beispiel des Fliegens ein. Nicht? Wie kriegt man die Erfahrung des Fliegens? Ja, Voraussetzung ist, dass man dem Piloten vertraut. Man kennt ihn gar nicht. Man weiß gar nicht, hat er das richtig drauf, ne? Und wie hat er geschlafen? Aber man vertraut dem und deswegen steigt man da rein, schnallt sich fest und nur so kommt man zur Erfahrung des Fliegens. Vom Glauben zur Erfahrung. Das war das Ende meiner Expedition. Und die größte Überraschung meines Lebens. Das Wesen des Christseins ist erkennen. Und daraus entfaltet sich der Sinn des Lebens. Das war für mich der Hammer, damals mit 25 Jahren. Und es kann vielleicht sein, also vielen trage ich Eulen nach Athen hier, aber es kann sein, dass der eine oder andere in dem gleichen Zustand ist wie ich damals und sagt, erkennen, das habe ich noch nicht gehört. Steht das irgendwo in der Bibel? Und dem empfehle ich mal folgendes Experiment. Oder der, nicht? Man muss ja heute beides, dem und der. Es gibt ja im Internet Bibeln, nicht? Die kann man sich ranziehen und dann gibt es solche Suchmasken, da kann man dann ein Wort reinschreiben und dann purzeln die ganzen Bibelverse raus, die dieses Wort enthalten. Das mache man mal und schreibe da rein erkennen, erkannt, Erkenntnis und so weiter. Und dann passiert Folgendes, das sieht dann so aus. Überall, wo Sie jetzt was Rotes sehen, da steht Erkennen, Erkannt oder Erkenntnis. Ich werde das jetzt im Einzelnen nicht vorlesen, nur so die Wirkung. Ne? Und es geht jetzt seitenweise weiter. Das ist überall das Erkennen. Nicht? Ich nehme mal nur den ersten Vers hier. Paulus sagt, wachset aber in der Gnade und der Erkenntnis, dass man da was erkennt. Nicht? Wie Jesus sagt, wer an meinem Wort bleibt, wird die Wahrheit erkennen. Und dieses Erkennen ist so mächtig, dass es ihn freisetzt. Nicht? Und das Wort Erkennen wird ja in der Bibel auch verwendet, nicht nur für ein verstandesmäßiges Erkennen, das ist viel umfassender. Nicht? Zum Beispiel heißt es in der Bibel, Adam erkannte seine Frau Eva und sie gebar ihm den Sohn Seth. Das ist also ein viel tieferes Erkennen, was hier gemeint ist. Das Wesen des Christseins ist Erkennen, die Grundlage des Christseins ist Erkennen. Was für eine Freude, als ich das begriffen hatte, ne? Ja, warum geht es jetzt hier nicht weiter? Ach so. Und die Frage ist natürlich, was ist dieses Erkennen? Also, zweiter Teil des Vortrages, erster Teil, wie bin ich da hingekommen? Über so ein paar Kurvenflüge und vielleicht dem einen oder anderen eine Hilfe. Also weder irgendwelcher indischer Hanf oder anderes Zeug ist eine Hilfe, noch fernöstliche Weisheitslehren, noch Meditation. Sondern es kommt zu einem inneren Erkennen. Vielleicht hier nochmal eine Aussage, die esoterischen Erfahrungen, diese Erleuchtungserlebnisse oder diese tiefen Ruhezustände sind alle in der Psyche. Hier ist es ein Erkennen einer Wahrheit, das ist was völlig anderes. Das ist was völlig anderes, ne? Kann man nicht vermischen. Und das mache ich jetzt nochmal. Was ist also zweiter Teil, was ist dieses Erkennen? Und aus meiner Sicht, und ich trage hier sicher Eulen nach Athen, ist die folgende Antwort auf die Frage, die ich jetzt versuche zu geben, die zentrale Botschaft des Schöpfers des Weltalls, des Schöpfers der Sterne, des Schöpfers der Galaxien, an den Planeten Erde, an mich und an Sie. Und deswegen werde ich im Folgenden immer ein Hintergrundbild benutzen, das dieses unterstreicht, der das gemacht hat, dessen Message hören wir jetzt. Allerdings auf eine ganz andere Weise, als Sie es vielleicht kennen, typisch also aus der Sicht eines Physikers. Ne? Aber so eine Galaxie besteht aus etwa 100 Milliarden Sternen und jeder Stern ist eine kontinuierlich feuernde Atombombe und die produziert jede Sekunde mindestens die Energie von 6 Milliarden Atombomben, die wir hier auf der Erde machen können. Jede Sekunde, jeder Stern und davon gibt es 100 Milliarden. Und von diesen Galaxien gibt es auch nochmal 100 Milliarden. Also wenn wir das hören könnten, das wäre eine gigantische Symphonie. Und der Schöpfer, der das gemacht hat, dessen Informationen versuche ich jetzt zu vermitteln. Ich trage Eulen nach Athen, sicherlich bei vielen, aber vielleicht gibt es den einen oder anderen, der das also noch genauso wenig gewusst hatte wie ich damals. Und ich mache das anhand einer Analogie mit einem technischen Produkt. Also die Frage ist, was erfährt man da und wie? Der Sinn des Lebens, was ist das? Der Sinn des Lebens ist A, erstmal ganz wunderbar. Aber er ist nicht wunderbarer als der Sinn eines Radios. Und ich werde das benutzen als Beispiel für diesen Analogiesprung. Was ist der Sinn eines Radios? Der Sinn eines Radios spielt sich ab in zwei Bereichen, in einem unsichtbaren Bereich und in einem sichtbaren. Im unsichtbaren Bereich, ich muss mal gucken, habe ich hier eigentlich einen Laserpointer? Ja, sehr schön. Im unsichtbaren Bereich haben Sie die Radiowellen, die sind unsichtbar. Nicht? Niemand hat jemals eine Radiowelle gesehen. Während wir hier sitzen, werden wir umspült von Radiowellen, Fernsehwellen, Handywellen, kosmischen Strahlung, das wabert um uns herum, aber wir merken nichts. Und die Radiowellen, die sind charakterisiert durch Musik und Sprache. Dann gibt es den sichtbaren Bereich, da haben wir den Lautsprecher, Chassis, Display, das kennen Sie. Bisschen weniger bekannt, jedes Radio, jedes Handy hat einen unsichtbaren Bereich, das sind die Elektronen, die in dem sogenannten Schwingkreis hin und her flitzen. Niemand hat jemals ein Elektron gesehen. Wir wissen nur, dass sowas existiert anhand der Wirkung. Aber die sind unsichtbar. So, und jetzt kommt etwas, was naturwissenschaftlich, physikalisch ein bisschen abgekürzt ist. Das ist, ich kann das nicht im Einzelnen erklären, es ist etwas abgekürzt. Es geht folgendermaßen. Die Unsichtbarkeit der Elektronen verleiht ihnen eine Art Ähnlichkeit oder Affinität mit den ebenso unsichtbaren Radiowellen, sodass man hier eine Resonanzbedingung einstellen kann und dann passiert das Wunder. Eine Information kommt aus dem Unsichtbaren hinein in diesen Kasten. Und es ist tatsächlich so, die Elektronen spüren die Radiowellen, die spüren die Musik, die fangen an zu tanzen im Takt der Musik. Kein Physiker weiß, wie das geht, aber die Gesetze kennen wir, deswegen können wir Radios machen. Und die Resonanzbedingungen, die kennen Sie vielleicht, der eine oder andere, aus dem Physikunterricht. Man muss die Elektronen, die Frequenz der Elektronen, die da hin und her flitzen, die muss man haarscharf einstellen auf die Frequenz der Radiowelle, auf der Frequenz des Kanals, dessen Musik man hören will. Dann kommt das. Ne? Und früher musste man da an diesen Drehkondensatoren drehen, deswegen habe ich auch dieses alte Radio da mitgebracht. Heute drückt man Knöpfchen, dann ist das alles voreingestellt. So. Und diese Elektronen, wenn die jetzt hin und her flitzen, das sind ganz kleine Ströme, im Takt der Musik, das kann man jetzt verstärken und dann kann man Lautsprecher damit betreiben und das Wunder geschieht, das, was vorher nicht erfahrbar war, wird jetzt erfahrbar. Man hört Musik. Das ist gewaltig. Im Grunde genommen ist das ein Wunder. Jedes kleine Kind, als ich mit 10 Jahren mein erstes Radio gebastelt hatte, war ich fix und foxy. Ne? Heute ist man das gewöhnt. Man fragt nicht mehr danach. Ne? Und man kann mit Fug und Recht sagen, der Sinn eines Radios ist das Wesen der unsichtbaren Radiowellen zu erfassen und erfahrbar zu machen. Und jetzt kommt der Sprung auf den Menschen. Der Sinn des Menschen sieht ganz genauso aus. Und er ist auch nicht wunderbarer als ein Radio und doch so wunderbar. Nicht? Der Sinn des Menschen laut Bibel, nur ist das ein modernes Gleichnis, spielt sich ab in einem unsichtbaren Bereich und in einem sichtbaren. Im unsichtbaren Bereich hat man den Schöpfer. Niemand hat jemals den Schöpfer gesehen. Warum nicht? Stellen Sie sich vor, jemand käme auf den Gedanken, durch sorgfältige Analyse des Mauerwerks dieses Hauses oder der Fenster den Maurer finden zu wollen. Da würde man sagen, du spinnst. Ne? Der Maurer ist nicht in seiner Mauer, der ist auf einer ganz anderen Ebene, der ist transzendent Bezug auf seine Schöpfung. Ja, genauso ist es mit dem Schöpfer von allem. Nicht? Der ist transzendent in Bezug auf seine Schöpfung. Er kann mit den Mitteln, die wir haben, die Schöpfung zu durchforschen, nicht erfasst werden. Dass er doch erfasst werden kann, da komme ich gleich dazu. Ja, und dieser Schöpfer ist nicht charakterisiert durch Musik und Sprache, sondern es gibt 3 Eigenschaften, die die Bibel immer wieder betont. Liebe, Gerechtigkeit und Wahrheit. Und das, die eigentliche entscheidende Eigenschaft ist Liebe. Und die Bibel sagt, Gott ist nur, der hat nicht Liebe, sondern er ist Liebe schlechthin. Die anderen beiden Eigenschaften folgen eigentlich darauf, ne? Daraus. Wenn man jemand liebt, möchte man nicht, dass dem was Böses passiert. Wenn der Böse daherkommt, der kriegt eins aufs Haupt, dem muss Gerechtigkeit widerfahren. Ne? Gerechtigkeit folgt aus Liebe. Und genauso Lüge verletzt. Und wenn man jemanden liebt, dann will man nicht lügen. Wahrheit folgt aus Liebe. Das Entscheidende ist Liebe. Und während wir hier sitzen, ist der Schöpfer dieses Weltalls, dieser Galaxie, schaut jeden von uns an, kennt jeden von uns und liebt jeden von uns unendlich. Das ist der unsichtbare Bereich. Und dann haben wir den sichtbaren Bereich, das ist der Körper. Aber laut Bibel hat jeder Mensch auch einen unsichtbaren Bereich, das ist der Geist. Und es gibt Menschen heutzutage, viele, die sagen, sowas gibt es gar nicht. Aber ich will Ihnen das mal kurz erläutern. Wir können uns ja hier sehen, wir haben ein Bewusstsein. Und wir können dieses Bewusstsein auch nach innen richten. Wir können unsere Gedanken wahrnehmen, wir können unsere Gefühle wahrnehmen. Wir können sogar unser Ich wahrnehmen. Wir haben ein Ich-Bewusstsein. Jeder von uns ist sogar ein Ich. Und das kann uns niemand streitig machen. Also ich weiß, ich bin Albrecht Kellner, ich bin ein Ich, ich bin unterschiedlich von Ihrem Ich. Jeder von Ihnen hat ein Ich, aber ich habe ein anderes als Sie. Ne? Dieses Ich ist real. Aber wenn man mal fragt, wo ist es eigentlich? Oder was ist die Ausdehnung? Nicht? Also Fragen, die man an so ein sichtbares Objekt stellt, da kommt keine richtige Antwort. Das ist unsichtbar, aber real. So, und jetzt kommt es, ähnlich wie beim Radio, die Unsichtbarkeit des menschlichen Geistes verleiht ihm eine Art Ähnlichkeit mit dem ebenso unsichtbaren Schöpfer, von dem die Bibel übrigens sagt, Gott ist Geist. Also hier stehen sich sozusagen zwei Geister gegenüber, dass hier tatsächlich auch eine Resonanzbedingung eingestellt werden kann. Und dann gibt es eine Informationsübertragung aus der unsichtbaren Welt des Schöpfers in den Geist des Menschen hinein. Der Geist spürt als Wahrheit, wie ich vorher sagte, erstens mal, Gott existiert. Die Frage, ob er existiert oder nicht, ist dann erledigt, wenn das einsetzt. Und dann weiß man, man ist geliebt von diesem Schöpfer. Nicht, man kann das nachlesen, Gott ist Liebe, Jesus liebt dich und so weiter. Und das ist nichts im Vergleich, und ich trage jetzt Eulen nach Athen, sicherlich bei vielen, nichts im Vergleich mit der Erkenntnis, mit der inneren Wahrheitsempfindung, boah, ich bin gemeint. Der kennt mich ja bei meinem Namen. Der kennt mein ganzes Leben und der liebt mich ohne Ende. So wie ich hier stehe, kann ich das bezeugen. Dieser Schöpfer liebt mich. Und wenn das einsetzt, dann weiß man das. Vorher ist es theoretisch, jetzt ist es praktisch, jetzt weiß man das. Das andere, die Gerechtigkeit, der Gerechtigkeit ist Genüge getan, davon rede ich gleich noch. Und das ist die Wahrheit, man empfindet das als Wahrheit. Und jetzt kommt es, wenn das einsetzt, wenn diese Erfahrung einsetzt, dann weiß man, das ist der Sinn. Das ist zutiefst sinnvoll. Und ich nenne es mal die innere Sinnfindung. Und das ist nichts Neues eigentlich, nicht? Wir wissen ja im zwischenmenschlichen Bereich, wenn wir jemanden lieben, und das kann im Mensch, im Verhältnis von Mann und Frau, kann das sehr intensiv werden. Da fragt man nicht mehr nach oben und unten, morgen und gestern, sondern das ist jetzt sinnvoll. Ne? Das heißt, Liebe ist die Essenz des Sinns. Und jetzt geht das aber so. Jetzt ist das Gegenüber der Schöpfer von dem Ganzen. Das ist nochmal eine Nummer größer. Mehr geht nicht. Nicht? Ich sage immer, der tiefste Sinn im menschlichen Leben ist die Begegnung mit dem Höchstmöglichen gegenüber. Dann ist gut. Wenn diese Erfahrung einsetzt, dann weiß man, jetzt kann mir nichts mehr passieren. Jetzt bin ich geborgen. Jetzt bin ich nach Hause gekommen. In der Liebe dieses gewaltigen Schöpfers ist alles in Ordnung. Und dann passiert es nolens volens, dass der Mensch innerlich froh wird, nicht? Und kriegt das Bedürfnis, diese Liebe, diese Gerechtigkeit, diese Wahrheit nach außen abzustrahlen und weiterzugeben. Wie gesagt, das wollte ich nochmal sagen, das hatte ich nicht gewusst, dass diese Informationsübertragung möglich ist. Das hat mir keiner gesagt, trotz Konfirmandenunterricht und so weiter. Das ist das Entscheidende. Und dann geschieht es, dass man eben das auch weitergeben möchte. In Liebe, Gerechtigkeit und Wahrheit seinen Mitmenschen begegnen. Das möchte man ja sowieso. Auch die Nichtchristen möchten das. Aber es wird immer wieder überlagert durch Egoismen. Jetzt bröckelt der Egoismus langsam ab. Ich mache ein Beispiel. Warum lügt man? Weil man Angst hat, wenn die Wahrheit rauskommt, dann ist das schlecht für mich. Wenn man jetzt aber in dieser tiefen Geborgenheit bei niemand Geringerem als dem Schöpfer ist, ja, dann macht das nichts. Dann kann man sich's leisten, die Wahrheit zu sagen. Sie merken, plötzlich ist eine Befähigung da, die vorher nicht da gewesen ist. Und ich könnte jetzt weitergehen, aber die Zeit habe ich nicht. Jesus sagt, liebet eure Feinde. Das ist Menschen unmöglich, das geht nicht. Aber wenn das eingesetzt hat, dann weiß man, mir kann ja gar nichts mehr. Das macht ja nichts, nicht? Und das ist dann die zweite Sinnfindung. Ich nenne es die äußere Sinnfindung. Und Sie kennen das, wenn Sie jemand mal was wirklich Gutes getan haben, was auch nachhaltig wirkt. Und der Mensch ist den Rest seines Lebens glücklich. Deswegen, ja, da wissen Sie, das war mal was Vernünftiges, was ich da gemacht habe, ne? Und ich meine, Jesus wurde mal gefragt, worum geht's eigentlich? Da sagt er, erstens, diesen Schöpfer lieben. Und wenn wir merken, wir werden von ihm geliebt, lieben wir natürlich wieder zurück. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist genau das, was Sie hier sehen. Und diese Geschichte gibt's zigfach, nicht nur in dieser Aussage von Jesus, sondern da gibt's theologische Abhandlungen drüber, da gibt es Gleichnisse, das kann man sehen an dem Beispiel von Königen im Altertum und so weiter und so fort. Und der kürzeste Satz, der das beschreibt, ist gleich am Anfang der Bibel, da heißt es, Gott schuf den Menschen sich zum Bilde. Nicht Bild einer physischen Entität, alter Mann mit Bart, sondern das Wesen des unsichtbaren Schöpfers. Davon sollten wir ein Bild sein. Der Sinn des menschlichen Lebens ist, das Wesen des unsichtbaren Gottes zu erfahren und erfahrbar zu machen. Also nicht rätselhafter als im Falle eines Radios und doch so rätselhaft. Gott schuf die Menschen sich zum Bilde. Heute würde man vielleicht sagen, sich zum Radio. Ne? Das ist praktisch das Gleiche. Und in dem Moment, wo das eingestellt worden ist, weiß man, jetzt ist gut, jetzt habe ich gefunden. Sie kennen das. Ich habe den Vorteil, dass ich lange Zeit gesucht habe und es nicht gefunden habe. Und als es einsetzte, konnte ich per Kontrasterfahrung sagen, dass es daran liegt es. Viele Christen heutzutage sind noch so langsam reingeschlittert. Ich bin so, ich sag mal, von jetzt auf gleich da reingeschlittert und ich wusste, das ist es. Ich werde nie vergessen, als dann die volle Erfahrung einsetzte. Da stand ich in einer Tankstelle in San Diego, betankte meinen Volkswagen Buggy damals und während das Benzin strömte, merkte ich plötzlich, Albrecht, deine Suche ist zu Ende, du hast gefunden. Alles ist in Ordnung. Und dann schnappte der Stutzen, der Tank war längst voll. Es war mir völlig egal, ich stand da in der kalifornischen Sonne und genoss den Moment. Das werde ich nie vergessen. Da ist das entstanden. Gott schuf den Menschen sich zum Bilde. Wenn man die Liebe Gottes erfährt und dann anfängt, sie weiterzugeben, dann weiß man, das ist es. Dazu bin ich auf diesem Planeten. Nun, die Geschichte der Menschheit sieht ein bisschen anders aus. Nicht? Seit die Menschheit existiert, kloppt sie sich. Das wissen wir, das brauche ich jetzt nicht weiter zu erzählen. Und das, was da zum großen Teil rauskommt, immer wieder und immer wieder, Lieblosigkeit, Ungerechtigkeit und Lüge, nennt die Bibel naheliegenderweise, das ist nicht der Sinn, das ist Sinnverfehlung oder Zielverfehlung. Und Luther übersetzte das hebräische Wort Zielverfehlung mit Sünde. Und das Wort Sünde hat so einen moralinsauren Anstrich bekommen. Nicht? Also geh mir los, ne? Das will ich nicht hören. Aber es bedeutet im Urtext, das Maß, mit dem der Bogenschütze daneben schießt, ist was ganz anderes. Ne? Ist das Maß, mit dem der Mensch am Sinn seines Lebens vorbeirennt. Und während er das tut und aufgrund seines ungebremsten Egoismus immer wieder zur Lieblosigkeit, Ungerechtigkeit und Lüge geführt wird, lädt er Schuld auf sich. Nicht? All diese sinnverfehlten Handlungen, da haben wir einen Riesenspeicher. Das wird alles abgespeichert unter der Kategorie Schuld. Es gibt natürlich auch eine Kategorie gute Taten und so weiter, aber da ist auch eine Kategorie Schuld. Und während der Mensch durch die Welt geht, wird dieser Speicher immer voller. Und die Frage ist, warum muss das so sein? Nicht? Ist ja gar keine Frage. Die Menschheit, seit sie existiert, kloppt sich. Das brauche ich jetzt nicht weiter zu erläutern. Frage warum, und die Bibel sagt ganz klar, ja, diese Resonanzbedingung, die fehlt natürlich. Und das führt uns jetzt zur letzten Frage, was ist denn diese Resonanzbedingung? Nicht? Und sicherlich auch eine Übereinstimmung, wie beim Radio, Übereinstimmung der Frequenzen. Aber hier gibt es keine Frequenzen. Was kann hier noch übereinstimmen? Es gibt nur eine Möglichkeit, es ist eine Übereinstimmung des Wesens. Die Resonanzbedingung des menschlichen Radios mit dem Schöpfer ist eine wesensmäßige Übereinstimmung. Dann passiert es. Und das besteht ganz klar darin, dass der Mensch seine Schuld los wird. Denn Gott hat keine Schuld. Sein Wesen hat keine Schuld. Aber unseres hat Schuld. Also muss die Schuld weg. Und wenn die Schuld weg ist, sagt die Bibel, dann setzt diese Erfahrung ein. Dann hat man den Sinn des Lebens gefunden. Dann ist da nichts mehr, was einen hindert. Was Gott hindert, einen wirklich ohne Kompromiss zu lieben. Dann setzt die Erfahrung ein. Ja, und die Frage ist, wie wird man seine Schuld los? Das wissen alle Religionen. Wobei Christsein ist keine Religion, da komme ich gleich noch drauf. Aber die Religionen wissen das auch. Und zum Beispiel der Hindu badet im Ganges, um seine Sünde irgendwie loszukriegen. Oder der Buddhist meditiert und gibt Almosen, um das Schlechte, was er getan hat, zu neutralisieren. Oder der Moslem betet 5-mal am Tag und gibt auch Almosen. Der orthodoxe Jude hält strenge Gesetze, damit gar nichts passiert erst, aber gibt auch Almosen. Die Naturvölker opfern Hühner, die Azteken opferten Menschen und so weiter und so fort. Und es gibt eine einzige Informationsquelle auf dieser Erde und das ist die Bibel, die sagt, das geht alles nicht. Das könnt ihr alles in die Tonne treten. Alle Versuche könnt ihr vergessen. Kirche gehen, beten, irgendwie Zugehörigkeit zu einer Religion oder sonst was, vergiss es alles, das geht nicht. Und das ist heftig, wusste ich nicht. Nicht im Römerbrief kann man das lesen. Kein Mensch kann durch eigene Anstrengung seine Schuld in der erforderlichen Qualität loswerden. Und ich als Physiker habe natürlich gesagt, ja, das lasse ich mir nicht so sagen, da will ich einen Grund für wissen. Und der Grund ist super. Also der ist einerseits, ich sage mal überraschend, aber andererseits ist der absolut super. Nur so kann es sein. Und ich will Ihnen das mal vorführen. Wir gucken nochmal diese Galaxie an, das ist die Andromeda-Galaxie übrigens. Unsere eigene sieht so ähnlich aus, aber wir können da nicht drauf gucken. Wir sitzen ja drin und wir sehen dann so die Sterne hintereinander liegen. Das ist die Milchstraße. Die Milchstraße ist der Querschnitt unserer Galaxie. Diese hier, ne? 100 Milliarden atomare Giganten, ununterbrochen, jede Sekunde. Sprengkraft, 6 Milliarden Atombomben, jede einzelne von diesen Sternen, mindestens. Der Wahnsinn. Ne? Und von diesen Galaxien gibt es nochmal 100 Milliarden. Wenn man wissen will, wie viele Sterne es im Weltall gibt, stellen Sie sich vor, ein Strand, 2 Meter tief mit feinem Strandsand, darunter sind dann Felsen, 50 Meter breit und 50.000 Kilometer lang. Und wenn Sie dann die Sandkörner zählen können, dann wissen Sie, wie viele Sterne es gibt. Und der, der das gemacht hat, der ist unermesslich in seiner Schöpfung. Und jetzt kommt es. So gewaltig Gott in seiner Schöpfung ist, so heilig ist er. Der Gedanke, man könnte da durch Meditation, durch Fasten, durch Kirchen gehen, durch dieses und jenes irgendwie da rankommen und seine Schuld wegkriegen in der erforderlichen Qualität, ist absolute Hybris. Und die Bibel sagt selbst, lass es sein. Das hat überhaupt gar keinen Zweck. Der ist zu gewaltig. Ja, da kann man froh sein, dass dieser Schöpfer nicht das geringste bisschen an komischen Hintergedanken hat. Der ist absolut heilig. So muss es sein. Aber wie geht's denn dann? Wie kriegt man seine Schuld dann los? Und das ist auch wieder sehr logisch. Es gibt ja nur noch einen, der übrig bleibt. Das ist eigentlich der Schöpfer selber. Und die bange Frage ist, ja, hilft er da? Macht er das vielleicht? Und genau das ist das Evangelium, das kennen Sie. Ne? Gott macht es selbst. Und jetzt kommt das, was mich so umwirft. Er vergibt alle Schuld, aber hundertprozentig. Weil es Gott ist, macht er einen perfekten Job. Da brauche ich keine Angst zu haben, dass da vielleicht noch ein Prozent übrig bleibt. Dass er sagt, 99%, Albrecht, vergebe ich dir. Aber das letzte Prozent, ja, also da streng dich mal an. Nee, wenn die Vergebung eingesetzt hat, ist alles weg. Und wenn man das erfährt, und das ist diese christliche Erfahrung, von der ich gesprochen habe, ja, dann fühlt man sich wie neugeboren. Ne? Und jetzt sagt Jesus auch noch einem Theologen, im 3. Kapitel im Johannesevangelium können Sie es lesen, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, dann kannst du gar nicht erfahren, was ich meine. Ne? Das passt. Man fühlt sich wie neugeboren, tabula rasa vor der allerhöchsten Instanz. Nicht? Man ist nach Hause gekommen. Jetzt weiß man, zwischen mir und diesem Schöpfer ist nichts mehr. Er hat das selber alles weggemacht. Und deswegen kann ich völlig zutraulich zu ihm kommen. Ich bin jetzt ein Kind geworden in seiner Familie. Ich kann völlig neu anfangen. Und das Schönste ist, ich kann jederzeit anfangen. Das kann man jetzt machen, wie damals, als ich zu dem Amerikaner kam und er sagte, aber du bist ein Sinnsucher, willst du finden? Du kannst es jetzt haben. Da sag ich, ja. Dann hat er gesagt, dann nimm diese Vergebung doch an. Ja, und immer wieder, der Christ fällt ja auch auf die Schnauzen. So, und diese Vergebung reicht aber. Immer wieder geht das. Ne? Besser geht's nicht. Besser geht's nicht. Das ist die Grunderfahrung des Christseins. Wusste ich nicht, hat mir keiner gesagt. Warum eigentlich nicht? Das musste ich erstmal, 25 Lebensjahre hinter mich bringen mit allem möglichen Blödsinn. Ne? Ja. Vielleicht nochmal ein Hinweis. Manche Leute sagen, wieso brauche ich Vergebung? Ich bin doch ein guter Mensch. Ja. Vor diesem Maßstab keine Chance. Und wenn man den Sinn des Lebens finden will, dann ist es die Beziehung mit dem Allerhöchsten und der ist nun mal super heilig und da kann man also ihm nichts bringen, gar nichts. Nicht? Man kann auch nicht sagen, wo ist denn die Grenze, ne? Eine große Lüge oder ein kleiner Schwindel. Ist das vielleicht nicht so schlimm, kleiner Schwindel oder Mord oder nur verbale Verletzung oder ich gehe ständig fremd oder ich bin nur einmal Seiten gesprungen sozusagen. Wo ist denn die Grenze? Es gibt keine Abstufung bei diesem Schöpfer. Alles muss geputzt werden. Wenn man mit diesem Schöpfer in Berührung kommen will, muss alles weg. Das ist auch viel einfacher, kann man fast sagen. Da gibt es keine Abstufung. Das wäre doch schlimmer, wenn er sagen würde, okay, das ist ein bisschen Schwindel, das ist nicht so schlimm. Alles, da passt nichts in seine Heiligkeit. Und das ist wunderbar. Und wenn man dabei bleiben würde, hätte man allerdings noch einen schalen Nachgeschmack. Ist denn Gott jetzt ein Schwamm drüber Gott? Nicht? Der vergibt einfach so alles hundertprozentig. Ja, da öffnet er den Bösen doch Tür und Tor im Sinne von, ja, sündigt mal schön, haut euch die Köpfe ein, ich vergebe dann wieder. Das wäre furchtbar. Aber jetzt kommt es. So eindeutig dieser Schöpfer vergeben will und vergeben kann und es auch tut, so klar kommt seine Reaktion über alle Schuld. Hundertprozentig. Alles muss bezahlt werden. Da bleibt nichts übrig. Und die Bibel sagt, wenn du nur zu einem anderen sagst, du Idiot, dann muss das schon bezahlt werden und du kannst es nicht bezahlen. Das ist nicht in der erforderlichen Qualität vor diesem Schöpfer zu bereinigen. Alles muss bezahlt werden. Und die Bibel spricht von Gericht. Und wenn das nicht so wäre, da hätten wir wieder Grund zur Panik. Wenn der Schöpfer das alles durchgehen lassen würde. Nein, das ist gut, dass ein Gericht kommt. Aber, jetzt kommen wir zum Kern des Evangeliums, hat Gott jetzt nicht ein Dilemma? Nicht? Zum einen sagt er, Vergebung, wunderbar, 100%. Und zum anderen sagt er, aber Gericht kommt auch 100%. Ja, beides geht nicht gleichzeitig. Das ist ein Widerspruch. Entweder man vergibt und dann ist das Gericht nicht nötig oder man richtet, aber dann ist die Vergebung perdu. Gibt es eine Lösung dieses Widerspruchs? Gibt es. Eine einzige, aus logischen Gründen, nur eine einzige. Und das führt uns zum Kern des Evangeliums und da freue ich mich immer wieder, wenn ich an diese Stelle komme, nämlich das Gericht geschieht. Gott lässt sich nicht spotten. Es kommt in aller Härte. Alles muss bezahlt werden. Aber an jemand anderem, der selber ohne Schuld sein muss, damit man nicht sagen kann, der trägt das Gericht nur seiner eigenen Schuld wegen. Ne? Das ist ganz wichtig. Und so kann Gott vergeben, ohne sich zu kompromittieren. Sein Gericht ist ja gekommen. Er bleibt der gerechte Gott, aber er kann uns vergeben. Der Weg ist frei. Und es bleibt eigentlich nur noch die Frage, wer ist denn der, der das ganze Gericht trägt? Wer ist dieser andere? Und das Erstaunliche ist, seine letzten Worte waren ausgerechnet in einer etwas präzideren Übersetzung. es ist alles bezahlt. Und das war kein Schmerzensschrei in dem Sinne, sondern ein Triumphruf für jeden von uns. So wie wir hier sitzen, so wie ich damals mit 25 zu dem Pastor kam. Der konnte mir die Vergebung zusprechen, weil alles bereits bezahlt war, auch für mich. Ich bin auch bekannt gewesen auf diesem Kreuz. Jeder von Ihnen ist bekannt auf diesem Kreuz. Und Jesus hat für jeden alles bezahlt. Und dann hat er mich gesehen, hat er gesagt, ach, du ahnst es nicht, jetzt kommt der Kellner auch noch. Ja, okay, das bezahle ich auch noch. Und er hat für jeden von uns bezahlt. Das ist gigantisch. Ich habe das nie verstanden früher. Ich habe gehört, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Da habe ich gesagt, wenn Gott mich liebt, soll er mir was Gutes tun und nicht seinem Sohn so was Schlechtes. Aber jetzt ist es klar. Ne? Und ich sage immer, ich halte ja diese Vorträge viel auch vor Leuten, die das noch gar nicht kennen. Ich sage, das ist die zentrale Message dieses Vortrages. Wenn Sie das mit nach Hause nehmen und begriffen haben, für Sie persönlich ist alles bezahlt, die Vergebung liegt bereit, dann haben Sie, hat dieser Vortrag sich gelohnt. Christsein ist keine Religion, wo man sich anstrengen muss, um nach Hause zu kommen. Es ist ein Geschenk. Das finde ich so klasse. Nicht der Gedanke, dass ich mich da anstrengen muss. Ich meine, vor dem Schöpfer ist das sowieso Blödsinn. Also man kann das auch rational verstehen. Es ist ein Geschenk. Und letztlich kann man sagen, alle Religionen sind in einer Box. Islam, Judentum, Hinduismus, Buddhismus, Esoterik. Die müssen sich alle anstrengen, zum Teil mit eisernen Gesetzen, um da irgendwo hinzukommen. Und einsam und allein daneben steht das Christsein und im tiefsten Innersten sind die nicht miteinander kompatibel. Das muss man wissen. Nicht? Beide, Christsein und die anderen Religionen, da ist das Karitative, Almosen geben und so weiter, das ist alles drin. Aber das tiefste Innerste, wie bekommt man ein Leben, das vor Gott gerecht ist? Da ist es völlig unterschiedlich. Nicht? Die Religionen, auch die Ideologien, müssen sich anstrengen, durch ihr gutes Verhalten ein gutes Renommee bei dem Schöpfer zu haben. Beim Christsein ist genau umgekehrt. Man kriegt sozusagen erstmal ein gutes Renommee beim Schöpfer, nämlich alles ist in Ordnung. Und daraus folgt dann ein immer größeres Leben im christlichen Sinne. Total entgegengesetzt. Das muss man wissen, auch in der Auseinandersetzung mit dem Islam heutzutage. Und das ist keine Überheblichkeit, sondern es ist nur ein sachlicher Unterschied. Bei dem einen geht es von unten nach oben, bei den anderen geht es von oben nach unten. Ich fasse zusammen, das Evangelium kann man also, um mit dieses Beispiel des Radios wieder herzunehmen, kann man sich vorstellen wie so ein Radiomast und Gott ist auf Sendung seit 2000 Jahren, Vergebung der Schuld, nicht ermöglicht durch Jesus am Kreuz. Und seit 2000 Jahren haben Millionen und Abermillionen das erfasst und empfangen als konkrete innere Erfahrung. Und ganz zum Schluss jetzt noch, wie geht man eigentlich auf Empfang? Wie macht man das? Und was jetzt kommt, war für mich als Physiker auch sehr, sehr, sehr wichtig. Und zwar, das Geschenk der Vergebung ist ja ein geistiges Geschenk. Man kann es nicht mit physischen Händen auspacken. Wie ein Weihnachtsgeschenk. Man bräuchte eine geistige Hand. Hat man so eine geistige Hand? Hat man. Das ist der Glaube. Und das Wunder ist, wenn man mit diesem Glauben die Vergebung erfasst, heißt, auf sich persönlich bezieht, einfach glaubt, ich habe jetzt die Vergebung, dann setzt diese Erfahrung ein. Immer. So wie bei mir damals. Ich fuhr nach Hause, ich wusste gar nicht, was passiert war, aber ich hatte das Gefühl, das war mal gut, da kann man nichts meckern, das war mal was Gutes. So fing das bei mir an. Bei anderen fängt das mit Macht an, die brechen weinend vor Freude zusammen, das kann auch passieren, aber meistens kommt es ganz sanft. Alles ist okay, für immer. Nicht? Die innere Gewissheit setzt ein, du bist tatsächlich geliebt und geborgen bei diesem Schöpfer. Der Gerechtigkeit ist Genüge getan, das verstehen wir jetzt. Keine Angst, es ist alles bezahlt, du brauchst da nicht Zweifel zu haben oder so. Und das erfährst du als Wahrheitsempfindung, nicht als psychische Emotion oder so, sondern du weißt, boah, das stimmt ja. Und die innere Sinnfindung setzt ein und das Ganze ist ewig. Man weiß auch, das geht durch den Tod hindurch. Und dann fängt man auch an, das anderen weiterzugeben. Aber ich habe das bewusst gestrichelt gezeichnet, ist hier nicht so gut zu sehen. Denn man ist, der Christ ist immer noch überlagert, natürlich, ich sag mal, durch die Eierschalen des Egoismus. Der kommt immer noch mal dazwischen. Und deswegen, diese Sinnfindung, die äußere Sinnfindung, ist wachstümlich. Und Sie kennen das alle, die Christen sind. Das Leben eines Christen ist ungeheuer spannend. Wie kriegt man diese Eierschalen des Egoismus weg? Wie brechen die ganz weg, sodass das kleine Küken dann endlich richtig rauskommt? Und das erlebt man ununterbrochen. Das ist also eine spannende Geschichte, das ist eine andere Geschichte. Ja, für mich war wichtig, der Glaube ist nicht der Endzustand, ich hatte es schon mal gesagt, sondern der Zugang. Und das finde ich toll, die Vergebung ist das Entscheidende. Und der Glaube ermöglicht es in dem Moment, wo man das erfasst. Ja. Wie geht das konkret? Ganz zum Schluss noch. Man muss im Glauben diese Zusage der Vergebung erfassen. Und das kann man denken. Man kann sagen, okay, ich beziehe das jetzt auf mich. Viel besser ist, wenn man es spricht. Und wenn man das spricht, ist es ein Gebet. Genau das, was ich damals mit 25 Jahren gesprochen habe. Und ich sage es nochmal, wie es etwa geht. Jesus Christus, ich bekenne, dass ich ein Sünder bin. Nicht? Sünder im Sinne von, ich habe daneben geschossen. Ich habe Menschen verletzt. Ich habe Schuld auf mich geladen. Habe auch ein bisschen geschwindelt. Habe gelogen, das passt alles nicht zu dir. Sorry. Ne? Ich bitte dich um Vergebung. Und dann kommt's. Danke, dass das jetzt geschehen ist. Das ist dieser kleine Glaubenssprung, mit dem man am Anfang hat man kaum noch diesen Glauben, aber das reicht. Gott sieht, was man meint. Ne? Und führe von nun an mein Leben. Und die Erfahrung, ich trage sicherlich Eulen nach Athen, von Millionen und Abermillionen, auch von meiner Wenigkeit und von vielen, denen ich den Weg auch zeigen konnte. Wenn man dieses Gebet im Glauben gebetet hat und im Glauben so gut es geht festhält und dann mit Bibellesen ernährt, sagen wir immer, und mit Gebet beatmet, das führt immer zu dieser inneren Erfahrung, unmissverständlich als Wahrheitsempfindung. Man weiß, das stimmt. Allmählich, langsam oder auch sofort, das ist bei jedem anders, tabula rasa, ich bin clean vor der höchsten Instanz. Alle Schuld ist weg. Ich bin leicht wie eine Feder. Und jetzt passt kein Blatt mehr zwischen mich und diesem Schöpfer. Der kann mich jetzt ohne Vorbehalte lieben. Und daran bin ich ewig geborgen. Und man weiß, das geht auch durch den Tod hindurch. Darüber kann ich jetzt nicht allzu viel reden, aber das weiß man dann auch. Ich bin zu Hause angekommen. Die beste Beschreibung von dieser Erfahrung für jemanden, der das noch nicht weiß, jetzt bin ich zu Hause. Ich weiß, ich habe den Sinn des Lebens gefunden. Können Sie noch ein bisschen? Ich habe noch zwei Folien. Und zwar kommt jetzt noch ein Hiccup. Gott ist ein Gentleman. Er zwingt niemanden dazu. Im Unterschied zu vielen Religionen, die sagen, wenn du nicht, dann. Und wenn du nicht dazugehörst, dann du raus und so weiter. Ne? Der Schöpfer dieses Weltalls ist ein Gentleman. Der liebt den Menschen so sehr, dass er seine Entscheidung als Allerhöchstes respektiert. Er drängt sich niemanden auf. Man kann sich auch entscheiden, dieses Gericht selber zu tragen. Es geht. Aber das ist keine Lappalie. Lesen Sie im Neuen Testament, was Jesus dazu sagt. Das ist keine Lappalie. Und Jesus wäre nie ans Kreuz gegangen, wenn das so relativ leicht abgehakt werden könnte. Die Entscheidung ist nötig, aber die nimmt Gott einen nicht ab. Und jetzt kommt was sehr Interessantes. In der Bibel werden die gleichen Sachverhalte öfters auf unterschiedliche Weisen dargestellt, gerade wenn sie wichtig sind. Und hier haben wir eine ganz wichtige Geschichte. Man darf sich entscheiden, man kann sich auch dagegen entscheiden. Und das wird jetzt nicht nur als Aussage dargestellt, sondern als historisches Ereignis. Und dieses historische Ereignis sieht so aus. Jesus ist tatsächlich zwischen zwei Räubern gekreuzigt worden. Und diese zwei Räuber stehen ganz klar für die zwei Möglichkeiten der Entscheidung. Passen Sie mal auf, nicht? Das ist also praktisch das Bild der Menschheit. Jesus zwischen Übeltätern. Ne? Die Menschheit, wir sind Übeltäter. Ne? Ja, und jetzt kommen die beiden Entscheidungen. Der eine, der sagt doch tatsächlich, du bist ja doch nichts. Nicht? Wenn du was bist, dann steig doch da runter. Und der macht ihn lächerlich. Wendet sich von ihm ab. Und der andere, der sagt, was ganz entscheidend ist, der erkennt schon mal seine Fehler, der sagt, wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Schon mal ganz wichtig. Sie erinnern sich an dieses Gebet, ich bekenne, dass ich ein Sünder bin. Das macht er hier gerade. Und dann hat er wohl den Jesus beobachtet, wie der so in Jerusalem gute Taten und kraftvoll gepredigt hat und so weiter. Und dann dachte er, so jemand habe ich noch nie gesehen. Der könnte vielleicht mit meiner Schuld umgehen. Und dann fragt er ihn, Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Nee. Das ist das erste Gebet dieser Art, was ich damals mit 25 gebetet habe. Das ist sozusagen der Prototyp davon. Ne? Und jetzt kommt die Reaktion vom Kreuz. In Richtung hier von dem hier kommt kein Wort mehr. Und zwar ewig. Diese Trennung ist ewig. Und in die andere Richtung, da kommen die gewaltigen Worte. Sorry, jetzt muss ich das mal zurückmachen. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist gewaltig. Und das ist genau das, was ich gesagt habe. In dem Moment, wo man das im Glauben erfasst, da geschieht es. Es ist ein Angebot. Man kann es auch ablehnen. Und Jesus drängt sich, wie gesagt, nicht auf. Es ist fast wie ein Bittsteller. Man liest in der Offenbarung tatsächlich, da sagt er, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Mehr nicht, ich falle nicht mit der Tür ins Haus bei dir. Sondern ich klopfe an und ich kann auch wieder gehen. Aber wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftut, das heißt seines Herzens, dann kommt die göttliche Zusage, zu dem werde ich eingehen. Für mich ist das immer wieder erstaunlich, ich erlebe es bei vielen, vielen Menschen, es geht. Dieses Gebet ist tatsächlich immer der Anfang. Es gibt natürlich Leute, die sind christlich sozialisiert und so zu Hause so allmählich da reingewachsen und irgendwann ist es soweit, dass sie auch sagen, okay, ja, natürlich, ich will diese Vergebung haben und ich habe sie auch angenommen und so weiter. Aber viele heute, die erkennen das gar nicht, so wie ich. Die kommen praktisch an diesen Punkt und dann ist dieses Gebet immer der entscheidende Moment. Es gibt viele Leute, die tragen sich das sogar ein, das Datum. Ich leider habe das damals nicht gewusst, sonst hätte ich mir das eingetragen. Das war irgendwann im Februar 1970, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber es ist tatsächlich immer der Anfang. Und wissen Sie, ich möchte diesen Vortrag nicht zu Ende gehen lassen, ohne jemanden die Möglichkeit zu geben, auch dieses Gebet nachzusprechen. Wenn es jemanden gibt hier, der das noch nie gemacht hat, der aber jetzt merkt, das wäre eigentlich, was ich brauche. Dem möchte ich diese Möglichkeit geben, wie damals mir. Nicht, das heißt, ich würde dieses Gebet jetzt einfach genau wie damals bei mir mit 25 Jahren einfach Satz für Satz vorsprechen. Und wer möchte, kann es dann Satz für Satz laut nachbeten. Und das geht so, ich sage es nochmal, Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir. Und dann würdet ihr sagen, oder wer möchte, Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir, so war das bei mir ja auch. Und dann, manchmal geht das hier nicht weiter, ich bekenne, dass ich ein Sünder bin, nicht, dass ich daneben geschossen habe. In dem Sinne, ich bitte dich um Vergebung aller meiner Schuld. Danke, dass das jetzt komplett geschehen ist, dass dieser Glaubenssprung, und das nehme ich jetzt im Glauben an und führe von nun an mein Leben. Wie gesagt, wer das noch nicht gebetet hat in seinem Leben, auch diese ganze Haltung noch gar nicht hat, noch nie die Vergebung haben wollte, aber merkt, das ist es, dann ergreifen Sie die Gelegenheit, wenn Sie wollen. Wenn Sie sagen, nee, das ist zwar interessant, aber das ist für mich jetzt noch nicht dran, super. Dieser Schöpfer ist ein Gentleman, er steht nur draußen vor der Tür und klopft an, mehr nicht. Aber wenn Sie denken, das ist jetzt, dann machen Sie das. Und ich würde auch sagen, wenn wir das jetzt beten, dass die Christen unter uns das laut mitbeten, denn jeder von uns macht das gerne, ich bete das sehr gerne immer wieder. Das ist quasi so der Bestätigung. Ich werde auch nach jedem Satz so eine kleine Pause machen, sodass wir das auch so ein bisschen einsinken lassen. Ja, dann würde ich vorschlagen, lassen Sie uns beten. Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir. Ich bekenne, dass ich ein Sünder bin. Ich bekenne, dass ich ein Sünder bin. ich bitte dich um Vergebung aller Schuld. Danke, dass das jetzt komplett geschehen ist. Das nehme ich im Glauben an. Und führe von nun an mein Leben. Amen. Darf ich mal fragen, ob es hier jemanden gibt, der das noch nie vorher gebetet hat und jetzt zum ersten Mal gebetet hat? Gibt es jemand bei uns? Und wenn es vielleicht niemanden gibt, der jetzt aufzeigt, aber sagt, das will ich jetzt, will mich nicht unbedingt outen. Wer immer das gebetet hat, ich möchte Ihnen Folgendes zusagen. Es gelten die Zusagen Gottes für Zeit und Ewigkeit. Und ich lese es einfach nur mal vor. Da sagt Jesus, und ich hatte das ja schon beschrieben, so jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Derjenige, der es jetzt zum ersten Mal gebetet hat, hat das ewige Leben. So viele Jesus aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu sein. Nicht zu werden, sie sind es. Und wer an den Sohn glaubt, der bekommt das Zeugnis in sich, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Das heißt, man fängt an, innerlich das zu wissen als Wahrheit. Und ich möchte zum Schluss ein Segenswort sprechen aus dem Propheten Jesaja. Der Herr dieses Weltalls segne sie mit einem Wort des Propheten Jesaja. Es spricht der Herr, der dich geschaffen hat. Das ist gewaltig, ne? Fürchte dich nicht. Denn ich habe dich jetzt erlöst, jeden von uns hier. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Vielen Dank fürs Zuhören.